Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 8 – Kulturelle Unterschiede. Im vorangehenden Kapitel wurde bereits der Kontext der Kultur in die Betrachtung von Geschlechtsunterschieden einbezogen. In diesem letzten Kapitel wird das Verhältnis von Kultur und Persönlichkeit systematischer behandelt. Wie stark variieren Persönlichkeitsunterschiede und ihre kulturelle Bewertung zwischen unterschiedlichen Populationen mit unterschiedlicher Kultur? Und warum? Die wohl kürzestmögliche Definition von Kultur wurde von Herskovitz 1948 vorgeschlagen und lautet: Kultur ist der menschgemachte Teil der Umwelt einer Population. Man-made environment. Damit schließt der Kulturbegriff so Unterschiedliches ein wie Sprache, soziale Normen, typische Werthaltung, das gesamte verfügbare Wissen, typische soziale Beziehung, soziale Struktur, Wirtschaftsstruktur, politische Struktur, Waren, Architektur, Landschaftsgestaltung. Zur Kultur zählen also fast alle psychologisch relevanten Umweltmerkmale. Die restlichen Umweltmerkmale beziehen sich auf Merkmale des Lebensraums der Population, die vom Menschen weitgehend unabhängig sind. Hierzu gehören zum Beispiel geografische Lage, Klima, Bodenbeschaffenheit und die typischen Pflanzen- und Tierpopulationen. Dieser Teil der Umwelt wird in den Kulturwissenschaften meist als die Ökologie der Population bezeichnet. Die Abgrenzung zwischen Ökologie und Kultur ist letztlich graduell, weil menschliche Populationen ihre Ökologie zumindest zu einem Teil mitbestimmen. Nicht nur durch aktive Eingriffe in einem gegebenen Lebensraum, zum Beispiel durch Landwirtschaft oder Städtebau, sondern auch durch Veränderungen des Lebensraums durch Wanderungsbewegungen, zum Beispiel Besiedelung unerschlossener Gebiete oder Verdrängung anderer Populationen. Populationen sind außer durch ihre Umwelt auch durch ihren Genpool charakterisiert. Darunter wird die Gesamtheit aller Gene der Populationsmitglieder verstanden. Populationen können sich also in ihrer Umwelt, Ökologie und Kultur und in ihrem Genpool unterscheiden, so wie sich Menschen in ihrer Umwelt und ihren Genen unterscheiden können. Da die Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen von der persönlichen Umwelt und den eigenen Genen abhängen, siehe Kapitel 6.2, können kulturelle Unterschiede ebenso wie Unterschiede in den Ökologien und Genpools die Verteilung der Persönlichkeitsunterschiede innerhalb von Populationen, zum Beispiel Mittelwerte und Varianzen und Korrelationen zwischen Eigenschaften beeinflussen. Zudem unterliegen Persönlichkeitseigenschaften einer kulturellen Bewertung als erwünscht oder unerwünscht, die von Kultur zu Kultur variieren kann. Ein Verständnis der resultierenden kulturellen Unterschiede in der Persönlichkeit und ihrer Bewertung ist beim Kontakt mit Mitgliedern anderer Kulturen hilfreich, sei es als Tourist oder beruflich. Deshalb richten wir in diesem abschließenden Kapitel den Blick auf den kulturellen Kontext der Persönlichkeit. Abschnitt 8.1 – Genetische Einflüsse. Dass Populationen, raumzeitlich abgegrenzte Gruppen von Menschen, sich in ihrem Genpool unterscheiden, ist aus weltweiten Untersuchungen zur Verteilung von Genmarkern, stark genetisch bedingten, beobachtbaren Merkmalen, wie zum Beispiel die Blutgruppen A, B0, die Hautfarbe oder die Augenform, seit langem bekannt. In letzter Zeit hat dieses Wissen durch die neuen Möglichkeiten der Genomanalyse explosionsartig zugenommen, indem die Allele von Genen direkt durch Genomanalyse bestimmt werden und dann die Häufigkeiten der Allele eines Gens zwischen Populationen verglichen werden. Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass im Mittel über viele Gene, Genmarker und viele geografisch weit verstreute Populationen ca. 85% der genetischen Unterschiede zwischen Menschen auf Unterschiede innerhalb von Populationen zurückgehen, also nur ca. 15% der Unterschiede auf Populationsunterschieden beruhen. Ich unterscheide mich also sehr viel stärker von meinem Nachbar als der Durchschnittsdeutsche von einem durchschnittlichen Chinesen. Der Grund dafür ist, dass alle heutigen menschlichen Populationen durch Wanderungsbewegungen in den letzten 100.000 Jahren aus einer oder sehr wenigen Ursprungspopulationen hervorgingen, die in Ostafrika vermutet werden. Out of Africa Hypothesis. Deshalb sind die heutigen Menschen genetisch so stark verwandt, dass sie alle untereinander fortpflanzungsfähig sind, also biologisch gesehen eine einzige Art bilden. Homo sapiens sapiens. Zu der Frage, ob sich Populationen in der Verteilung persönlichkeitsrelevanter Gene unterscheiden, gibt es sehr unterschiedliche Positionen in der kulturvergleichenden Psychologie. Sie reichen von der Meinung, genetische Unterschiede seien auf oberflächliche körperliche Merkmale wie die Hautfarbe beschränkt, bis zu Annahmen über starke genetisch bedingte psychologische Unterschiede zwischen klar voneinander abgrenzbaren Rassen. Unter einer Rasse wird in der Psychologie eine große Gruppe von Menschen verstanden, die sich aufgrund genetisch determinierter körperlicher Oberflächenmerkmale, wie zum Beispiel Hautfarbe und Augenform, von anderen Gruppen von Menschen unterscheidet. Der Rassenbegriff hat eine lange Geschichte, die untrennbar mit der Geschichte der Ablehnung und Diskriminierung andersartiger Populationen, Rassismus, verbunden ist. Besonders extrem war der Rassismus in Deutschland während der Nazizeit. Deshalb ist der Begriff der Rasse seit dem Zweiten Weltkrieg besonders in Deutschland diskreditiert. Wie die folgenden Überlegungen zeigen, ist der Rassenbegriff wissenschaftlich wenig sinnvoll zur Klassifizierung menschlicher Populationen und als Erklärungsbegriff hochproblematisch. Da es aber starke Vorurteile gegenüber anderen Rassen gibt, ist eine Auseinandersetzung mit dem Rassenbegriff wichtig. Die meisten Klassifikationen der Rasse orientieren sich an nur zwei genetisch bedingten Merkmalen, Hautfarbe und Augenform. Hierdurch lassen sich drei Hauptrassen unterscheiden: Schwarze, dunkle Hautfarbe, Weiße, helle Hautfarbe und Mongolide, charakterisiert durch die Mongolenfalte, eine Hautfalte über dem Augenlid, die eine Lidspalte, Schlitzauge, vortäuscht. Siehe Abbildung 8.1 im gedruckten Buch. Hautfarbe und Augenform weisen auf den Lebensraum der Vorfahren heutiger Populationen hin. Deshalb wird zum Beispiel in nordamerikanischen psychologischen Untersuchungen die Stichprobe der Untersuchungsteilnehmer durch den Prozentsatz der Weißen, Caucasians, ein Begriff, der auf den deutschen Arzt Blumenbach 1775 zurückgeht, der Schwarzen, African Americans, der Mittel- und Südamerikaner, Hispanics und der Asiaten, Asians, charakterisiert. Faktisch bezeichnet Rasse hier die geografische Herkunft der Vorfahren in einer Population von Einwanderern. Zur Charakterisierung der genetischen Ähnlichkeit ist aber ein auf Hautfarbe und Augenform beruhender Rassenbegriff nicht geeignet. Zum Beispiel unterscheiden sich die Aborigines von Australien genetisch besonders stark von den Afrikanern, aber sie haben eine ähnlich dunkle Hautfarbe, weil beide Bevölkerungsgruppen an besonders starke Sonneneinstrahlung angepasst sind. Das ist auch nicht erstaunlich, weil es sich bei Hautfarbe und Augenform um zwei sehr spezifische Merkmale von Hunderten von Merkmalen handelt, in denen sich Populationen genetisch unterscheiden. Die Popularität dieser Merkmale bei der Einteilung von Rassen beruht schlicht darauf, dass es sich um die am leichtesten erkennbaren genetischen Merkmale handelt. Hinzu kommt das Problem, dass der Rassenbegriff meist so verstanden wird, als seien Rassen genetisch sehr stark verschieden. Das ist aber nicht der Fall, wie die obige Überlegung gezeigt hat. Beim Rassenbegriff handelt es sich deshalb ähnlich wie bei den Geschlechtsstereotypen um eine starke Übertreibung tatsächlich vorhandener Unterschiede. Diese Überbetonung kleiner Unterschiede hat aber fatale Konsequenzen, wenn sie mit der Annahme verbunden wird, dass Rassen sich nicht nur in ihrer Hautfarbe, sondern auch in ihrer typischen Persönlichkeit unterscheiden. Das bildet dann oft den Nährboden für Fremdenfeindlichkeit und eine Überbewertung der eigenen Rasse und bietet so Zündstoff für soziale Konflikte. Die Übertreibung von Rassenunterschieden ist besonders problematisch in gemischtrassigen Populationen, weil dort oft Rasse mit sozialem Status gekoppelt ist und von daher Persönlichkeitsunterschiede, die möglicherweise auf Unterschieden im sozialen Status beruhen, oft unbesehen als Rassenunterschiede interpretiert werden. Wie schwierig die Trennung dieser beiden Interpretationsmöglichkeiten ist, sei hier am Beispiel der Intelligenz von Schwarzen und Weißen in den USA erläutert. Ein Beispiel. Repräsentative weiße Stichproben haben in den USA einen um ca. 15 IQ-Punkte höheren Mittelwert als schwarze Stichproben. Die Effektgröße der Rasse beträgt also etwa eine Standardabweichung. An dieser Stelle wird oft das Argument vorgebracht, dass dieser Mittelwertunterschied etwa zur Hälfte genetisch bedingt ist, da IQ-Unterschiede innerhalb von Populationen etwa zur Hälfte genetisch bedingt sind. Das ist aber keineswegs zwingend so, wie das folgende etwas metaphorische, aber deshalb auch besonders anschauliche Gegenargument zeigt. Wähle zwei Zufallsstichproben von Samenkörnern aus derselben genetisch heterogenen Population. Sehe die eine Stichprobe auf durchweg fruchtbarem Boden aus, die andere auf durchweg unfruchtbarem Boden. Die Pflanzen auf dem fruchtbaren Boden werden durchschnittlich höher wachsen als die auf dem unfruchtbaren Boden. Der Populationsunterschied ist in diesem Fall rein umweltbedingt, während die Unterschiede innerhalb der beiden Populationen rein genetisch bedingt sind. Möglicherweise unterscheiden sich Schwarze von den Weißen in den USA überhaupt nicht in der Verteilung intelligenzrelevanter Gene, sondern nur in intelligenzrelevanten Umweltbedingungen, zum Beispiel den Zugangschancen zu Bildung, der fruchtbare Boden. Beispiel Ende. Verkompliziert wird die Frage der Interpretation der Rassenunterschiede im IQ dadurch, dass sich Weiße und Schwarze in den USA auch in ihrem sozialen Status unterscheiden und dass es eine Wechselwirkung zwischen Rasse und Status gibt. Die Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen nehmen mit zunehmendem Status zu. Siehe Abbildung 8.2 im gedruckten Buch. Erklärungsbedürftig ist also nicht so sehr der Mittelwertunterschied zwischen Schwarzen und Weißen, sondern der mit zunehmendem sozialen Status wachsende Unterschied. Ist er auf Gen-Umwelt-Interaktion zurückzuführen, derart, dass viele weiße Kinder intelligenzförderliche Gene haben, die bei schwarzen Kindern seltener sind und die sich vor allem in intellektuell stimulierenden Umwelten auf den IQ auswirken? Nehmen schwarze Kinder als Mitglied einer Minderheit in den USA mit zunehmendem Status wahr, dass sie von der weißen Mehrheit diskriminiert werden und werden dadurch in ihrer Intelligenzentwicklung gehindert? Oder zeichnen sich schwarze Familien in den USA dadurch aus, dass die Bildungsorientiertheit des Elternhauses nicht wie in weißen Familien mit dem sozialen Status zunimmt? Mangels geeigneter Untersuchungen kann zwischen diesen Alternativerklärungen nicht entschieden werden. Genetische Unterschiede sind innerhalb von Populationen also bedeutend größer als zwischen Populationen. Rassenunterschiede innerhalb und zwischen Populationen könnten genetisch, umweltbedingt und oder durch Gen-Umwelt-Interaktionen bedingt sein. Mangels geeigneter Untersuchungen lässt sich derzeit nicht seriös abschätzen, in welchem Ausmaß diese drei möglichen Erklärungen zutreffen. Abschnitt 8.2 Kulturelle Einflüsse. Kulturelle Einflüsse auf Persönlichkeitsunterschiede sind wohl am deutlichsten erkennbar im Falle von Fähigkeiten. Es gibt eine lange und durch zahlreiche kulturvergleichende Studien genährte Debatte, ob sich das westliche Konzept der Intelligenz auf andere Kulturen übertragen lässt. Denn ob eine Handlung intelligent ist oder nicht, lässt sich nur dann entscheiden, wenn sie im Kontext der Kultur interpretiert wird. Ein Beispiel. Die australischen Aborigines sind bekannt für ihre Fähigkeit, aus menschlichen Fußabdrücken Rückschlüsse auf die Person des Verursachers zu ziehen. Alter, Gewicht, Eigentümlichkeit der Gangart. Diese Fähigkeit wird darauf zurückgeführt, dass die Aborigines in einer äußerst trockenen und staubigen Umwelt jagten, in der Fußspuren hohen Informationswert für das Aufspüren von Beute und das Finden von Wasser hatten. Spurenlesen könnte eine valide Intelligenzaufgabe für Aborigines sein, nicht jedoch für Europäer, die in ihr meist völlig versagen würden. Beispiel Ende. Zu diesem Problem werden in der kulturvergleichenden Psychologie unterschiedliche Positionen vertreten, die sich auf einer Dimension des kulturellen Relativismus anordnen lassen. Drei solche Positionen seien hier kurz skizziert. Siehe Tabelle 8.1 im gedruckten Buch. Radikale Relativisten beziehen sich meist auf exotische Beispiele, wie zum Beispiel die Fähigkeit der Aborigines zum Spurenlesen. Das schließt aber nicht aus, dass die zugrunde liegenden kognitiven Fähigkeiten in allen Populationen in ähnlicher Weise variieren. Sie sind nur unter bestimmten kulturellen Bedingungen besonders stark trainiert, sodass Aufgaben, die unter diesen Bedingungen gut zwischen hoher und niedriger Fähigkeit trennen, unter anderen kulturellen Bedingungen sinnlos sind, weil sie für alle Mitglieder der Population zu schwer sind. Ein weiteres grundlegendes Problem, das direkte Vergleiche der Testleistung zwischen Populationen erschwert, ist die unterschiedliche Übung in solchen Tests. So zeigten Untersuchungen an schwarzen südafrikanischen Minenarbeitern, dass deren Leistung in Intelligenztests bei mehrfacher Testwiederholung bis zur vierten Testung stieg, während bei Europäern die Leistung üblicherweise schon ab der zweiten Testung stagniert. Es ist aber nicht die unterschiedliche Erfahrung mit Testsituationen, die Populationsunterschiede in Intelligenztests hervorruft, sondern allgemeiner die Intensität der Beschulung nach westlichem Vorbild. Je länger Kinder typischerweise in einer Kultur eine Schule westlichen Stils besuchen, desto höher ist die mittlere Testleistung der Population. Das ist natürlich nicht überraschend, denn Intelligenztests wurden ja so entwickelt, dass sie die Fähigkeit zu einem guten Abschneiden in Schulen westlichen Stils vorhersagen. Siehe Kapitel 2.1. Wegen dieser kulturell bedingten Probleme beim Vergleich von Intelligenztest-Mittelwerten erscheint es überzeugender, die korrelative Struktur von Intelligenztests als Kriterium für ihre Vergleichbarkeit zwischen Kulturen zu wählen. Wenn die Untertests ähnlich miteinander korrelieren bzw. wenn Faktorenanalysen dieselben Faktoren in zwei Populationen mit unterschiedlicher Kultur finden, misst der Test dieselben Fähigkeitsunterschiede innerhalb der Population. Faktorenanalytische Studien der Intelligenzstruktur in kulturell unterschiedlichen Populationen fanden zum einen, dass in jeder dieser Studien die Untertests miteinander positiv korrelierten, so dass es einen übergeordneten G-Faktor gab, der allgemeinen Intelligenz repräsentierte. Siehe Kapitel 4.1.1 für das Konzept des G-Faktors. Das zweite Hauptergebnis war, dass die speziellen Intelligenzfaktoren sich auf nur 6 Intelligenzdimensionen verteilten. Dieses Ergebnis rechtfertigt es, folgende 6 Dimensionen als kulturell universelle Intelligenzdimensionen zu betrachten. Erstens logisches Denken. Zweitens verbale Fähigkeiten. Drittens räumliche Wahrnehmungsfähigkeiten, viertens numerische Fähigkeiten, fünftens Gedächtnisfähigkeiten, sechstens Schnelligkeit. Diese Ähnlichkeit der korrelativen Intelligenzstruktur besteht allerdings nur auf der Ebene von Intelligenzfaktoren oder Intelligenzuntertests. Auf der Ebene einzelner Items können erhebliche Abweichungen der korrelativen Struktur zwischen Populationen auftreten. Es gibt eine umfangreiche Literatur zum Item-Bias, die sich damit beschäftigt, wie solche Items identifiziert und die Tests durch Ersetzung dieser Items durch populationsunabhängigere Items verbessert werden können. Ein Beispiel: Kulturabhängigkeit eines Intelligenz-Items. Ein Beispiel ist die Frage, was ist der Koran in früheren Versionen des deutschen Wechsler-Intelligenztests? Diese Frage trennte in älteren Untersuchungen gut intelligentere von weniger intelligenten Deutschen. Inzwischen ist das Wissen über den Koran in Deutschland aber so verbreitet, dass dieses Item zu leicht geworden ist. Deshalb wurde es in der neuesten Version des Wechsler-Tests gestrichen. Beispiel Ende. Das andere Extrem auf der Dimension des kulturellen Relativismus stellt die Auffassung dar, dass es Intelligenztests gibt, die völlig unabhängig vom kulturellen Kontext interpretiert werden können, weil ihre Aufgaben wissensunabhängige Parameter der Informationsverarbeitung erfassen. Ein Kandidat für solche Parameter ist die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung in elementaren kognitiven Leistungen. Siehe Kapitel 2.2. Obwohl die Hypothese plausibel ist, dass diese Leistung gut zwischen Populationen vergleichbar ist, ist die Befundlage hierzu unklar. Insgesamt zeigen diese Befunde zum kulturellen Einfluss auf die Intelligenz, dass sich oft deutliche kulturelle Einflüsse auf spezifische Intelligenzleistungen nachweisen lassen. Dennoch ist Intelligenz zwischen unterschiedlichen Kulturen vergleichbar, wenn kontextspezifische Items eliminiert werden und das Kriterium für die Vergleichbarkeit gleiche korrelative Strukturen innerhalb der Population sind. Das dürfte sich auf kulturelle Einflüsse, auf Persönlichkeitsunterschiede insgesamt verallgemeinern lassen. Radikaler kultureller Relativismus erscheint ebenso wenig angebracht wie Universalismus, ohne Prüfung der Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften im jeweiligen kulturellen Kontext. Bisher wurde von bestimmten Persönlichkeitseigenschaften ausgegangen und gefragt, ob die Eigenschaften zwischen den Kulturen variieren. Umgekehrt kann man auch nach Dimensionen suchen, auf denen sich Kulturen unterscheiden und sich dann fragen, auf welche Persönlichkeitseigenschaften sie sich vermutlich auswirken. Hofstede 1980 tat dies in einer ersten bahnbrechenden Untersuchung. Eine Studie. Studie von Hofstede 1980 zu Dimensionen arbeitsbezogener Einstellung. Hofstede 1980 führte eine Befragung an 116.000 IBM-Mitarbeitern in 40 verschiedenen Ländern durch. Gestellt wurden 150 Fragen zur arbeitsbezogenen Einstellung, die in 20 verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Zum Beispiel zur Arbeitszufriedenheit, Arbeitsanforderungen, persönlichen Arbeitszielen, Konkurrenz, Konflikten. Eine Faktorenanalyse der Populationsmittelwerte ermittelte 4 Faktoren, auf denen die 40 Kulturen variierten: Individualismus, Unabhängigkeit von sozialen Bezugsgruppen wie Familie oder Firma versus Abhängigkeit von ihnen, Machtdistanz, Akzeptanz großer Machtunterschiede versus egalitäre Einstellung, Unsicherheitsmeidung, Ängstlichkeit, Unängstlichkeit angesichts unstrukturierter Situationen und Maskulinität, Betonung einer traditionellen männlichen Geschlechtsrolle versus egalitäre Einstellung. Es ergaben sich dabei die in Tabelle 8.2 im gedruckten Buch gezeigten Mittelwerte in den 4 Faktoren. Studie Ende. In nachfolgenden Untersuchungen erwies sich die kulturelle Dimension des Individualismus mit dem Gegensatzpol Kollektivismus als besonders zentral, auch bei nicht arbeitsbezogenen Fragen. Sie kontrastiert Kulturen, in denen individuelles Handeln primär der Realisierung eigener Ziele dient, individualistisch, beziehungsweise primär der Realisierung von Zielen einer In-Gruppe dient, kollektivistisch. Eine In-Gruppe ist eine soziale Gruppe, der das Individuum angehört und mit der es sich identifiziert, zum Beispiel die Familie, die Firma, der Clan, die Nation. Markus und Kitayama 1991 charakterisierten das Selbstkonzept in individualistischen Kulturen als unabhängig, independent self, und in kollektivistischen Kulturen als vernetzt, interdependent self. Während das unabhängige Selbstkonzept die Individualität des Einzelnen unabhängig von seinen sozialen Beziehungen betont, betont das vernetzte Selbstkonzept die Einbettung in soziale Gruppen. Auf die Frage, wer bist du, würde zum Beispiel in individualistischen Kulturen geantwortet, intelligent, sportlich. In kollektivistischen Kulturen, Abteilungsleiter bei Sony, Mitglied des Skiclubs Sapporo. Tabelle 8.3 im gedruckten Buch zeigt einige Unterschiede zwischen individualistischen und kollektivistischen Kulturen, die durch die unterschiedliche Selbstdefinition in diesen Kulturen erklärbar sind. Allerdings muss hier vor der romantischen Vorstellung von den allzeit empathischen und hilfsbereiten Mitgliedern kollektivistischer Kulturen gewarnt werden. Das vernetzte Selbstkonzept bezieht sich keineswegs auf beliebige Menschen, sondern nur auf die eigene In-Gruppe. Anderen Menschen gegenüber verhalten sich Mitglieder kollektivistischer Kulturen oft ignorant bis abwertend und feindselig. Individualistische und kollektivistische Kulturen unterscheiden sich auch in der kulturellen Bewertung von Persönlichkeitseigenschaften. Dies zeigt zum Beispiel eine Vergleichsstudie zur Bewertung von Empfindlichkeit in Kanada und China. Eine Studie: Kulturspezifische Bewertung von Persönlichkeitseigenschaften. Chen et al. 1992 ließen kanadische und chinesische Grundschüler Klassenkameraden benennen, die sie für besonders hilfsbereit, besonders aggressiv oder besonders empfindlich hielten. Empfindlichkeit war definiert durch Verletzbarkeit, Schüchternheit und häufiges Traurigsein. Anschließend sollten sie unter anderem angeben, wen sie in der Klasse gern als Spielkamerad hätten und wen nicht. Tabelle 8.4 im gedruckten Buch zeigt die Korrelation zwischen Beliebtheit und Persönlichkeit in Kanada und China. Alle Kinder bevorzugten hilfsbereite Kinder als Spielkameraden und vermieden aggressive. Aber die chinesischen Kinder tendierten dazu, auch empfindliche Klassenkameraden als Spielkameraden zu wählen, während die kanadischen Kinder die empfindlichen eher nicht wählten. Die Autoren interpretierten diesen Unterschied durch die positive Bewertung von Einfühlsamkeit und emotionaler Kontrolle in China. Studie Ende. Das Merkmal Empfindlichkeit wurde also in China positiver bewertet als in Kanada, was vermutlich auf seine Nähe zur Empfindsamkeit und Einfühlsamkeit zurückgeht, also zu Merkmalen, die in kollektivistischen Kulturen höher geschätzt werden als in individualistischen. Neuere Studien in chinesischen Großstädten, die inzwischen stärker durch westliche Einstellung und Werthaltung geprägt sind, ergaben, dass sich zwischen 1990 und 2002 die Bewertung des Merkmals Empfindlichkeit dem westlichen Standard angenähert hat und sich seine Korrelate entsprechend geändert haben. Insbesondere war 2002 Schüchternheit auch in China eher mit Ablehnung durch Gleichaltrige korreliert. Die Befunde zu kulturellen Unterschieden in der Persönlichkeit sind praktisch nutzbar, vor allem für Menschen, die sich längere Zeit in einer fremden Kultur aufhalten wollen. Zum Beispiel Auslandsmitarbeiter großer Firmen, Journalisten, Entwicklungshelfer oder Diplomaten. Sie können Fehleinschätzungen der Persönlichkeit von Verhandlungspartnern, Mitarbeitern oder Informanten der fremden Kulturen vermeiden, wenn sie an interkulturellen Trainings teilnehmen, in denen ihnen kulturelle Besonderheiten dieser Kultur nahegebracht werden. So gaben zum Beispiel Triandes et al. 1988 Mitgliedern individualistischer Kulturen folgende Ratschläge für den Umgang mit Mitgliedern kollektivistischer Kulturen. Für die Praxis. Praktische Ratschläge für den Umgang mit einem Angehörigen kollektivistischer Kulturen. Widme seiner Mitgliedschaft in sozialen Gruppen größte Aufmerksamkeit. Hole vor Inanspruchnahme von Leistungen die Zustimmung der Autoritäten seiner sozialen Gruppen ein. Rechne mit Persönlichkeitsveränderungen beim Wechsel sozialer Gruppen. Vermeide Wettbewerbssituationen. Gestalte die Beziehung kooperativ und harmonisch. Bringe Kritik nur indirekt vor und nur nach ausführlicher Schilderung der positiven Aspekte. Lege die Beziehung so an, als sei sie langfristig, zum Beispiel durch beziehungsstiftende Zeremonien und Rituale und Plaudereien über Nebensachen. Werte höfliches, aber förmliches und distanziertes Verhalten im Erstkontakt nicht als Ablehnung, sondern als kulturelle Norm. Sei darauf gefasst, dass bei Konflikten zwischen Arbeit und persönlichen Beziehungen letztere höher bewertet werden. Für die Praxis Ende. Solche interkulturellen Trainings haben in Zeiten der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft und Politik eine wachsende Bedeutung und eröffnen neue Arbeitsfelder für diejenigen Psychologen, die Experten für den Kulturvergleich geworden sind, weil sie nicht nur die Ergebnisse der kulturvergleichenden Psychologie kennen, sondern durch einen längeren Aufenthalt in einer anderen Kultur Insiderwissen über diese Kultur erworben haben.